Gibt es einen freien Willen, gerade wenn man Kinder hat? Oder ist das Schicksal vorherbestimmt, zugunsten oder beziehungsweise begünstigt durch einen Supercomputer? Diese und andere Fragen sollen heute geklärt werden. Und das können wir nur mit einem Mann, Professor Donnicker O'Sullivan. Willkommen bei Bada Binge. Damit herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe von Bada Binge mit endlich mal wieder the one and only Donny.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 10 Minuten hier im Haus und wir haben, glaube ich, geredet, beziehungsweise, wollen wir ehrlich sein, ich habe geredet für 20 Minuten, weil ich so viel aufholen muss mit dir. Ich war schon so lange nicht mehr hier und ich lasse mich heute, ich freue mich richtig auf die Sendung und vor allem auch darauf, heute mal mich von dir durch die Sendung leiten zu lassen. Also ich bin ja heute richtig Gast.
Zur Abwechslung, oder?
Wir wissen alle, dass als ich noch hier war, ich die meiste Arbeit gemacht
habe.
Das wissen wir alle.
Ja. Das haben wir alles nicht. Ich meine, klar, haben wir alles so festgehalten. Steht in den Annalen.
Genau, in den Annalen.
Ja. Liebe Leute, bevor ihr euch fragt, warum live? Weil Donny zu Gast ist, ihr Banausen. Nein. Warum live? Ganz einfach, ich hab's verpeilt. Ich muss es ehrlich sagen, ich wollte eigentlich mit Donny heute eine ganz normale, reguläre Folge aufzeichnen am Nachmittag oder am Mittag.
Ja.
Aber ich habe irgendwie vergessen, dass mein Sohn heute eingeschult wird.
Ja.
Und beziehungsweise ich hatte das irgendwie durcheinander gebracht. Für mich kam das nicht in den Sinn, dass am Dienstag die Einschulung stattfindet.
Ja.
Sondern für mich war das irgendwie, ja, der Montag.
Und ich wollte dir eigentlich tatsächlich, also es klingt jetzt natürlich erfunden, aber nehme ich einfach beim Wort. Ich wollte eigentlich, ich hab's halt verpeilt, also ich hab's nicht hingekriegt, das zu machen, weil ich es ein bisschen von mir hergeschoben habe, aber eigentlich wollte ich dir eine Schultüte halt mitbringen hier. Aber dann dachte ich, vielleicht ist es auch besser, weil das wäre dann so cringy gewesen. Genau wie es jetzt cringy ist, dass ich darüber rede. Deswegen red weiter.
Okay, ja, also, ich habe einfach verpeilt, dass ich heute den Tag über einfach in der Sonne stand und darauf gewartet habe, dass die erste Schulstunde meines Sohnes beendet ist.
Ja.
Und mir noch angehört habe, wie jetzt halt so ein Schultag irgendwie aussieht und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir jetzt live hier.
Ja? Schön.
Deswegen machen wir das hier live. Und hast du Lust, dich ein bisschen zu blamieren? Also ich hätte Bock drauf.
Wie soll ich die Frage jetzt verstehen?
Ja, pass auf. Ich würde nämlich jetzt
Hab nicht so Lust drauf eigentlich, aber okay.
Nicht so, pass auf. Ich bin da in dem Bereich da auch nicht so viel besser. Deswegen, ich kann jetzt nicht wirklich hier dich übertrumpfen. Aber ich würde tatsächlich die Leute, dadurch, dass wir live sind, zu einer kleinen Interaktion auffordern.
Ah, okay.
Dass sie uns nämlich ein paar Screenshots schicken aus Serien.
Ja.
Aus Serien. Das könnt ihr gerne in unserem Screenshot-First-Thread in unserem Forum machen. Also einfach, zack, da ist so ein bestimmter Thread, da könnt ihr reingehen. Ich hoffe, Alvin kann es hier auch noch mal irgendwo einblenden. Und könnt da einfach Screenshots aus Serien reinballern. Oder ihr macht's über Twitter mit dem Hashtag Badabinch. Das soll mir vielleicht auch recht sein, wenn das irgendwie die Regie oder wenn Alvin da ein bisschen vielleicht die Übersicht behalten kann. Aber ja, da kann man Screenshots reinposten. Und wir gucken uns die Screenshots an. Da steht dann immer ein Hinweis und eine Lösung.
Ja.
Und wir können raten, aus welcher Serie das ist.
Ah, okay, alles klar. Ja.
Ja,
ja ich glaube nicht, dass ich mich da blamieren werde, aber okay.
Okay. Ich glaube, ich blamier mich da.
Okay.
Weil ich, Serien, du weißt ja, das verschwimmt an einem.
Donny,
ja.
Guckst du
Wir müssen hier ein bisschen am Vibe noch arbeiten.
Ja,
das ist hier gerade noch ein bisschen off. Ja, das ist ein bisschen off.
Woher kommt vor allem dieses Spiel jetzt auf einmal?
Was das kommt nicht her, das kommt einfach nur, weil ich live irgendwie
Das kam dir jetzt einfach so als Idee, spontan.
Warum
nicht? Hast du jetzt gedacht, du machst das
Das
jetzt?
Ist live, Donny. Das ist die Definition von live.
Ich kenne mich nicht aus mit live. Aber wir haben doch vor allem, wir haben doch noch so viel zu besprechen. Ich bin ganz gespannt, womit du anfangen willst, weil ich weiß ja, was heute quasi auf dem Schirm wäre. Aber ich will jetzt nicht vorpreschen.
Pass auf, ich will auf jeden Fall einmal mit dem anfangen, was du mir empfohlen hast. Weil ich habe mich da ein bisschen reingelesen und ich habe ein bisschen was zu der Hauptdarstellerin gelesen und halt, wie das Ganze auch entstanden ist. Und das finde ich schon krass.
Ja.
Und vor allem halt auch die Vorgehensweise, wie diese Serie entstanden ist, die fand ich tatsächlich auch, ja, erstaunlich. Also ich muss echt sagen, weil sowas habe ich noch nicht vorher gehört.
Also dann weißt du auf jeden Fall jetzt schon mehr als ich. Ich bin da anders rangegangen. Ich habe mich da sozusagen, ich bin da reingerutscht. Also erstmal, es geht um die Serie I May Destroy You. Das ist eine, wenn ich es richtig verstanden habe, Co-Produktion von BBC und HBO, was ja eigentlich schon also BBC One, glaube ich sogar, BBC was ja One. Eigentlich schon quasi, also das sind ja zwei Garanten für Qualität meistens. Und das war das Ding, was mich reingelotst hat. Ich habe so gedacht, okay, was ist das denn? Nie vorher gehört davon. HBO, BBC One, I May Destroy You. Und ich wusste nur im Groben, es geht um das Thema Vergewaltigung. Das war alles, was ich wusste. Und ich wusste aber dann schon vorher, okay, das ist irgendwie schwere Kost und sowas, weil mich macht ja sowas immer sehr, sehr aggressiv, wenn ich irgendwie mitbekomme, irgendwelche Filme oder irgendwelche Serien, wo irgendwie Leute vergewaltigt werden und das irgendwie das Thema ist und so. Ich werde da immer sehr wütend. Aber sowas ist ja auch gut, wenn sowas auffühlt. Und ich finde es ja auch immer gut, wenn solche Sachen gemacht werden, weil die ja auch immer so ein bisschen Aufmerksamkeit auf solche problematischen Themen werfen. Und in diesem Fall, ich versuche es mal grob zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Es geht darum, vielleicht können wir ja den, wir sehen, glaube ich, den Trailer jetzt schon am Laufen. Gerade. Es geht darum, dass eine, also ich erzähle mir jetzt nur die erste Folge, weil die ist, glaube ich, die kann man auch so erzählen, wie sie ist, ohne dass man eigentlich spoilert, worum es geht. Ich habe auch selber noch nicht alle Folgen gesehen. Es geht darum, dass eine junge Journalistin beziehungsweise Autorin, so eine Jungautorin, es wird alles so ein bisschen so dargestellt, man kriegt so mit, wie sie arbeitet, wo sie arbeitet, es wirkt alles so ein bisschen wie Weiß oder so, weißt du, so eine junge, cooler, so hipper
Stimme für die Millennials.
Stimme für die Millennials und die hat irgendwie wohl, das wird dann so ein bisschen, stellt sich raus in so Gesprächen, die hat mal auf Twitter irgendwie so ein Erfolgsding gehabt und hat jetzt ein Publicist und arbeitet für die und soll ein Buch schreiben, hat eine Deadline. Kommt irgendwie zurück aus dem Urlaub, geht dann, soll irgendwie abgeben bis morgens um 6, will einen All-Nighter machen sozusagen, um durchzuziehen, um dann um 6 Uhr morgens sozusagen die finale Deadline einzuhalten und ihren Draft oder beziehungsweise ihren finalen Draft abzugeben. Sie, man merkt halt voll, das typische Krankheit des weißen Blatt Papieres, tut sich mega, also findet alles, um sich abzulenken, außer halt zu schreiben, bis morgens um 3. Ihre Freunde rufen an, Donnerstagabend, London, die gehen alle irgendwie Party machen und dann macht sie sich so einen kleinen Wecker und sagt so, und sie ist ganz geil gemacht, so eine Stunde so. So ein bisschen, okay, hier geht eine Stunde dahin. So, und ihr ahnt es schon, ich habe ja schon eingangs gesagt, es ist ein schwieriges Thema, ein schwerfälliges Thema. Sie geht halt weg und hat einen krassen Abend und Feier, 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 Drogen, 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 Alkohol, Alkohol, Alkohol und irgendwie wacht sie morgens auf und dann ist sie, aber hat diesen Draft fertig geschrieben. Und jetzt wird's halt krass. Sie ist quasi, hat dann durchgemacht, ist dann wirklich nochmal in ihr Büro gegangen und hat dann weitergeschrieben. Und du merkst, dass irgendwas off so. Die ist fast schon ein bisschen wie, als wäre sie verrückt oder sowas. Und hat auch dieses Treffen morgens mit diesen Fuzzis, die auch echt wie Fuzzis dargestellt werden. So, ja, hast es fertig gemacht und naja, aber können wir das nicht und so. Das ist ganz weird. Ja. Aber nicht komödiantisch, ne? Darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist schon, also die Tonalität ist schon ernst. Ist jetzt nicht irgendwie so ein Comedy-mäßig oder überspitzt. Und dann, ja, dann macht sie es so fertig und dann wird auch mit so ganz super, finde ich super gemacht, so mit so mega foreshadowing Sound so klar und auch mit diesem Fiepen, weißt du, wie bei Filmen immer, wenn so eine Granate losgeht. So, das ja. Kommt immer so ganz so rein und du checkst immer nicht, was denn jetzt da gerade los. Und auf einmal kommen so Flashbacks von so ganz schlimmen Bildern, so irgendwie so ein Typ, der auf irgendwie so macht und mehr siehst du nicht. Und das Ding ist, natürlich weißt du sofort, okay, was los war. Die hat irgendwie wahrscheinlich ins Liquid Ecstasy, wie das heißt, diese K.O.-Tropfen bekommen und irgendwie ist sie vergewaltigt worden. Wohl. Ich weiß noch nicht, will auch nicht spoilern, aber das ist die erste Folge. Und was aber so stark daran ist, ist halt die Art, wie es gemacht ist und es wahnsinnig bedrückend ist sozusagen, nur die Umsetzung davon. Und das hat mich so krass gecatcht, dass ich unbedingt weitergucken wollte. Das war einer der wenigen Sachen, wo ich seit längerem mal wieder gesagt habe, ich muss unbedingt die zweite Folge gucken und unbedingt die dritte Folge. Und wäre es nicht gestern irgendwie 4 Uhr gewesen schon, hätte ich auch, glaube ich, noch die vierte geguckt oder so. Also die 3 habe ich jetzt geguckt. Und ja, also das mal so viel dazu, was da passiert. Wahnsinnig gut gespielt. Toll auch so wie London dargestellt wird, finde ich, war jetzt ein paar Mal auch in London. Ich finde, die bringen das voll gut. Du warst auch oft in London. Die bringen diesen ganzen London. London hat ja eine ganz eigener Vibe, so sehr Multikulti, sehr viel auch so. Ich mag auch die Musik total, einfach so UK und Grime ist da auch viel, wird da auch viel. Komischerweise, ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder ob die Produzenten irgendwie solche Fans von der Musik sind, aber sehr, sehr gute Musikauswahl.
Aber passt doch vielleicht auch zu dem Milieu-Klischee, das dargestellt wird?
Naja,
Klischee will ich jetzt nicht, also das ist das falsche Wort, aber zu dem Milieu, zu dem Umfeld, das dargestellt
wird? Zu dem Umfeld würde ich sagen, genau. Also so der Freundeskreis von ihr ist ein bestimmter Kulturkreis, würde ich jetzt mal sagen. So, das ist ja, aber ich glaube, ja, eigentlich ist es ja scheißegal. Es geht ja eigentlich einfach darum, dass da was Schlimmes passiert ist und man will einfach selber mit ihr rausfinden und man hat diese Gedächtnislücken und es ist einfach gut gemacht, dass du selber als Zuschauer die ganze Zeit denkst, du willst diese Gedächtnislücken mit ihr gemeinsam sozusagen schließen. So. Und du weißt aber nicht wie. Und das, ja, also es I May Destroy You, also hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und will ich unbedingt weitergucken, kann ich halt so empfehlen. Ja,
ja. Ich habe halt so ein bisschen was gelesen, basiert halt auf einer wahren Geschichte, ne?
Okay.
Also die Hauptdarstellerin und halt Autorin der Serie, die hat eine Serie namens Chewing Gum.
Okay.
Die ist auf Netflix. Die ist mir tatsächlich sogar auch schon ein paar Mal über die, sag ich mal, Watchlist oder keine Ahnung, über die Vorschlagsliste ist mir die gehuscht so. Und ich fand sie halt interessant, einfach vom Aussehen her, beziehungsweise hab mir gedacht, was ist das? Weil es war halt auch so dieses Cover oder was das Bild, was Netflix da hatte, das hat einfach mein Interesse geweckt so. Mhm. Und dann hast du mir von der Serie erzählt, dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen und die hat wohl 2 Staffeln Chewing Gum. Und während sie an der 2. Staffel von Chewing Gum geschrieben hat, ist ihr genau das passiert.
Okay.
Sie wollte halt sich mit einem Freund irgendwie treffen, beziehungsweise an der Serie arbeiten, schreiben und so, hatte auch, glaube ich, eine Deadline, hat sich dann dazu überreden lassen, nochmal eine Runde feiern zu gehen, hat die K.O.-Tropfen bekommen und wurde dann vergewaltigt.
Ja.
Und hat dann diese Vergewaltigung so gesehen direkt schriftlich verarbeitet.
Okay.
Versucht halt irgendwie mit dem Thema klarzukommen.
Ja.
Und es ist wohl, also auch interessant, oder was ich halt noch interessant fand, war, Netflix hat ihr wohl richtig viel Geld geboten, also richtig viel Geld, und völlige Kontrolle, völlige Freiheit, damit sie diese Serie noch machen kann. Also ihre eigene Serie oder ein neues Ding neben Chewing Gum.
Okay.
Das hat sie abgelehnt. Das hat sie abgelehnt, weil sie dann eine eigene Produktionsfirma gegründet hat, um dann mit HBO und BBC One die Serie zu produzieren.
Also die ist wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, ob wir das Bild schon mal jetzt groß hatten für die Zuschauer auch und so. Sieht total interessant aus, ist auch echt, spielt das mega gut und ich finde es auch voll gut dargestellt. Ich glaube, das meinst du mit Kulturkreis, das sind so bestimmte, das ist auch die Mucke und so. Das sind natürlich, in London gibt es viele Black Communities sozusagen, die weiß ich nicht, also ich finde, das haben die schon gut. Ich fand's einfach mal cool zu sehen, okay, das ist nicht einfach nur weiße Darsteller. So, das will ich, glaube ich, damit sagen. So, es ist immer so ein Minenfeld bei dem Thema, dass man nichts Falsches sagt, aber eigentlich will ich damit sagen, ich fand's mal cool, eine Serie zu haben, die einfach als völlige Selbstverständlichkeit hat, dass es einfach auch nur schwarze Darsteller sind, was einfach völlig cool ist, aber es wird aber nicht so, kommt so rüber, wie jetzt machen wir einen auf, jetzt haben wir in diesen Zeiten heutzutage, so, und ich habe jetzt schon wieder das Problem, ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich werde gecancelt allein dadurch, obwohl ich nur was Gutes sagen will. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich, es ist einfach gut gemacht und mich packen solche Themen immer voll, weil ich das einfach so krass nicht verstehen kann, wie ein Mensch so etwas an einem anderen Menschen antun kann. So. Also es ist einfach eine der Sachen, die mich immer, auch bei Filmen und schon immer, ich glaube, angefangen bei damals, wie heißt es nochmal da, wo Matthew McConaughey da war, so hier die in den Südstaaten da, wo da auch das Kind vergewaltigt wird, oder Samuel L. Jackson, der Vater ist, genau sowas. Das fing bei mir schon früh an, das war schon der erste, der hat mich so krass geprägt, in dieser Art, so diese Wut zu haben, über Leute, die irgendwas machen in Filmen oder in Geschichten oder in auch auf Wahrheit basierenden Sachen. Das ist einen so, ich weiß nicht, bei mir triggert das was, dass ich dann eigentlich ist es unangenehm zu gucken irgendwie, aber andererseits finde ich es auch irgendwie faszinierend, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise, weil man so wenig nachvollziehen kann, wie jemand sich so verhalten kann.
Ja, vor allem aber die Sache ist ja, darf es überhaupt angenehm zu gucken sein?
Ja, ich glaube, also die Serie macht das mit Absicht so. Ich habe auch ein paar Sachen nur gelesen, als ich jetzt gar nicht irgendwie groß redaktionell mich vorbereitet oder sowas, habe ich ein paar Sachen auch so was Stimmen gelesen und es wird immer wieder gesagt, dass es eine der mutigsten Serien des Jahres wohl sei und sowas. Und das in diesen Tagen, allein so eine Line irgendwie von einem größeren Outlet, da muss noch einiges passieren in der Serie. Weißt du, wie ich meine? Weil heutzutage ja irgendwie alles irgendwie mutig sein will und irgendwie noch einen obendrauf und alles perfekt machen will und PC und so. Aber wenn dann auch noch sowas mit dem Thema heißt, es ist mutig, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe ja gerade auch beim Trailer gesehen, hast du es gesehen, die Gesichter so durchgewechselt sind.
Ja, ja, ja.
Das ist mir gar nicht, also das wird in der ersten Folge nicht.
Ja, gut, dann ist es wahrscheinlich in der späteren Folge.
Ja, aber auf jeden Fall krass. Also ich bleib da dran, ne? Und ihr hoffentlich auch.
Hast du denn, nachdem du mich schon gefragt hattest, hast du Gangs of London?
Nee, ich hab's nicht geguckt, aber ich weiß anscheinend, dass es sehr, sehr gut sein wird. Also sehr, sehr viele, so mein engerer Kreis von Leuten, wo ich immer sage, wenn die mir was empfehlen, dazu gehörst auch du, mein Lieber. Ah. Da weiß ich, okay, das muss geiler Scheiß sein. Ich glaube, alle sind so 5 Leute oder sowas. Und alle haben durchweg gesagt, das musst du dir angucken, das war geil. Hast du schon hier besprochen, oder?
Wir haben schon hier besprochen, 2-mal sogar. Ich glaub,
Gangs of London, Gangs, ne, mit dem London. Dude von diesem Kickboxer-Film.
The Raid.
Ja, genau, und der ist auch bei Peaky Blinders.
Das ist der, genau. Ach so, du meinst der Hauptdarsteller, der ist aus, Prayer Before Dawn?
Genau, Prayer Before Dawn.
Prayer Before Dawn, aber er spielt auch bei Peaky
Blinders. Peaky Blinders.
Joe Cole heißt der.
Yeah, Peaky Blinders.
Aber das müsste dir eigentlich auch echt gut gefallen. Ich hab's jetzt durchgeguckt und ich freue mich auf die nächste Staffel.
Aber das spielt in der Echtzeit, ne? Also jetzt in jetzt oder ist es so 70er oder irgendwie?
Nee, spielt jetzt. Also spielt in hier und jetzt.
Weil dieses Gangs of New York ist doch jetzt auch rausgekommen. Das ist ja eher so eine Art Doku über die Mob-Anfänge mit Gotti und sowas, ne?
Da hatte Dennis hier ein bisschen was von erzählt und der war nicht so.
War nicht begeistert?
Nee, der hat auch gemeint.
Es ist ja eine Doku, ne?
Genau. Okay, er meinte, das hat auf jeden Fall geile Bilder. Mhm. Aber, naja, es irgendwie wirkt sich dann aber auch nur wie so ein, oder wirkt dann nur wie so ein, ja, Wikipedia-Artikel, den sie halt jetzt bebildert haben.
Ja, ja.
Also mit geilen Bildern, aber es wäre wohl nicht so die Substanz dahinter.
Ja, so wirkt es auch für mich so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe ja schon wieder gerade Sopranos geguckt, deswegen kann ich mir das nicht geben, weil ich brauch die Bilder, ich brauch die Jungs, ich brauch die Meatballs, ich habe jetzt letzte Zeit, habe ich so Kettchen und sowas, ich hab übelst den Chris Moltisanti-Style so gerade letzte Zeit für mich.
Den habe ich ja jetzt gerade in einem Nicolas Cage-Film mal wieder gesehen.
Ja. Michael Imperioli.
Genau, ja, und naja.
Ja, aber der hat gute Regiesachen auch gemacht und so. Der ist ja auch
Regisseur. Ja, gut, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber sein Auftritt, ob er das jetzt gemacht hätte oder nicht, ich meine, es war schön, ihn zu sehen so.
Bei Nick Cage.
Ja, bei Nicolas Cage in Primal, gibt's auf Amazon.
Ja.
Nicolas Cage spielt so einen Großwildjäger, der es geschafft hat, einen weißen Elgato, Spirito, was weiß ich, irgendwie so eine Geisterkatze, also so einen weißen Puma oder sowas zu fangen.
Ja.
Und das jetzt fängt schon wieder an, geil zu werden. Also er will das Vieh halt verschiffen. Ja, und reist halt mit, denn das ist jede Menge Geld wert. Aber gleichzeitig kommt plötzlich NSA, CIA, FBI, irgendwer an und nimmt halt so einen Killer, irgend so einen Irren, den sie halt die ganze Zeit in einem Käfig halten oder einsperren, nehmen sie halt auch mit an Bord. Der muss halt nach Amerika transportiert werden oder irgendwohin transportiert werden, was keiner wirklich mitkriegen darf.
Ja.
Weil er halt irgendwie, keine Ahnung, eine Vergangenheit hat, über die die Regierung stillschweigen wahren möchte.
Aber das ist nicht Michael Imperioli, okay, ja.
Nee, der Michael Imperioli ist der NSA-Agent, beziehungsweise okay, der offizielle Behördentyp, der halt den Typ überführen soll. Und ja, kommt ein bisschen wenig zur Geltung, hat aber dafür noch einen guten Auftritt, aber das war's dann auch.
Okay.
Naja. Gut, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück, ja, mit Breeders und mit Devs.
Hallo Leute, was geht?
Hallo,
wir sind's,
es ist zwar
Daniel Schröcker,
angenehm kühl hier drin, aber scheiß heiß draußen. Und meine Birne ist
mal. Ich hör nicht auf damit! ja, ich bin geil drauf. Ich kann's kaum erwarten. Mach bitte die Einladung von Devs. Ich muss, oder willst du mit
Breeders? Nee, wir fangen mit Breeders an.
Oh Mann!
Das können wir schnell abhaken. Bei Devs, das sind die essentiellen Fragen des Lebens, die müssen wir
klären. Aber also, Breeders, was erzählt? Das ist mit, hier Hobbit, Mann.
Genau. Martin Freeman,
genau. Oder halt von Office, wie heißt er bei den Tim? Ich glaube, bei The Office heißt er Tim. Der ist ja bei Ricky Gervais Office. Der jetzt bei dem US-Office sozusagen Jim ist. Oder Jim Halpert.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich kenne den Namen des Charakters kenne ich nicht.
Schreibt es in die Kommis, halt, Leute. Schreibt es in die Kommis. Wir sind doch live. Was sagt Chat? Wie heißt der denn nochmal? Also du weißt, was ich meine. Das englische UK-Pendant zu quasi Jim Halpert beim US-amerikanischen Office.
Moment, jetzt bringst du mich durcheinander. Das Britische war doch zuerst da.
Ja, klar.
Ja.
Und Martin Freeman ist ja der Schauspieler. Bevor Hobbit, ist er ja bei The Office UK gewesen. Und da spielt er den einzig normalen. Die Leute sagen Steffen.
Nee, der war auch schon bei Sherlock vorher.
Okay,
und bei Fargo.
Ich habe selber gemerkt, ich habe mich wieder selber in so eine Sackgasse manövriert, wo ich nur rückwärts ganz langsam rauskomme.
Aber bitte mit Stuttgarter Dialekt.
Mit Stuttgarter, genau. So, also, ich bin jetzt ruhig.
Ja. Bitte. Breeders. Breeders ist eine Serie, die jetzt auf Sky, glaube ich, erscheint, wurde von den Fox Studios unter anderem ins Leben gerufen, beziehungsweise von Martin Freeman selbst, der hier ja seine Zeit, seine Erlebnisse, seine Gefühle als Elternteil verarbeitet. Er hat ja, wie du vielleicht weißt, zwei Kinder mit der Darstellerin der Mary aus Sherlock. Mit der war er ja lange Zeit liiert und verheiratet. Die sind, glaube ich, seit 2016 geschieden, haben 2006 und 2008 ihre Kinder bekommen, auch ein Junge und ein Mädchen.
Mhm.
Und das hat er jetzt halt so gesehen als Serie verarbeitet. Hier geht's um zwei ganz durchschnittliche Engländer mit jeweils zwei
Kindern.
Das ist cool
übrigens. Finde ich geil gemacht hier. Das ist neu.
Ja, ne?
Facts hier auf der Seite sind so. Alvin.
Ja. Paul und Ellie heißen sie, glaube ich. Und die haben halt eine 4-jährige Tochter und einen 7-jährigen Sohn.
Okay.
Und
so in England oder was?
In England, genau. Haben sich hier ein schönes Reihenhaus gekauft, beziehungsweise leben schön in der guten Gegend, damit die Kinder auch auf eine gute Schule gehen können und so. Und versuchen halt einfach ihren Alltag, so gut es geht, sag ich mal, mit diesen beiden Kindern zu bewältigen.
Ja.
Das Ding ist aber, nach und nach, wir lernen diese beiden Menschen kennen in einer Phase, die ich halt in der ersten Folge zu 100%.
Wirklich. Hat er auch so eine Seriensendung und muss immer, es wird immer genervt von so einem, so einem grauen
Nein,
Tipp.
Nein,
Mann, aber. Ich hab Kinder!
Nein, aber er versucht zu pennen. Und seine Frau versucht auch zu pennen.
Ja.
Und, naja, die Kinder wollen halt nicht pennen, beziehungsweise wachen immer auf.
Ja.
Und dann siehst du schon direkt in der ersten Folge, so in den ersten 10 Minuten oder so, wie sie halt so einen Schlafplan vereinbaren. Dass er von dann bis dann ins Kinderzimmer geht, um die eventuell zu bespaßen und sie halt eine Runde pennt und dann halt Schichtwechsel ist und er pennen kann und sie halt irgendwie die Kinder übernimmt und wieder andersrum so, weil sie halt beide wieder.
Aber nicht Babys, sondern schon. Nee, quasi schon,
wie gesagt, ein 4-Jähriger und ein 7-Jähriger.
Okay.
Der 7-Jährige ist halt ein bisschen tollpatschig, ja, der knallt halt öfter mal hin oder die Treppe runter oder stößt sich irgendwo an und so. Und das sind halt alles so Sachen, die erfährst du, die werden halt so im Laufe der Serie, werden die halt rausgeschält. Du lernst halt diese beiden Menschen kennen, wie sie halt total überfordert in der Nacht sind und Martin Freeman irgendwann da sitzt und sagt, I would die for them, but I also could kill them.
Ja, ja, genau.
Ja. Und das war so ein Satz, wo ich gedacht habe.
Aber obwohl ich keine Kinder habe.
Ja, ja, wo ich wirklich gesagt habe, ja, es ist so einfach.
Ja. Du gehst mir ein bisschen wie mit meinen Zuschauern bei Twitch. ist echt ziemlich ähnlich, muss ich sagen.
Und ja, und dann im weiteren Verlauf der Serie wird halt so ein bisschen rausgearbeitet, ne? Was da halt für private, sag ich mal, Vergangenheiten irgendwie vorherrschen.
Ja.
Was auch mal hier und da für Streitpunkte in der Ehe existieren. Dann kommt unter anderem Ellies Vater, gespielt von Michael McKean, heißt er, glaube ich, der Bruder von
Ich lieb's.
Der Bruder von, ich will jetzt Saul Goodman sagen, aber ich will jetzt eigentlich den richtigen Namen sagen.
Also du meinst
James McGill.
Ne? James McGill?
Ja,
Jimmy McGill?
Jimmy McGill, der Bruder von ihm.
Also dieser Schauspieler.
Der Schauspieler,
dieser etwas ältere Herr.
Genau, der spielt hier den Vater von Martin Freemans Frau.
Über den habe ich einen Funfact, da weiß ich auch nicht genau, wie er heißt, aber der hat auch bei einer meiner Lieblingsfolgen Akte X mitgespielt. Und zwar, kennst du noch diese Folge, wo die in der Nähe von dieser Air Force Base sind und er kommt dann so zurück, ist aber quasi nicht mehr er selbst und geht dann zurück zur Frau und hat sich quasi den Körper getauscht, irgendwie so alienmäßig. Das ist nämlich auch der Schauspieler, alienmäßig, das ist übrigens der Move für alienmäßig. Egal, wer es kennt, weiß jetzt, was ich meine. Guckt jetzt nicht nach, aber er spielt bei Akte X mit. Guck, also du kannst auf jeden Fall mal.
Ich glaube, dass der Mann schon bei sau vielen Sachen mitgespielt
hat. Ja, der ist für mich so einer von diesen Schauspielern, die sieht man immer irgendwo, aber die haben es nicht so krass geschafft irgendwie. Aber die haben sehr viel.
Ja, aber das ist,
ist bestimmt trotzdem auch Millionär oder sowas.
Aber das ist ja das Verlässliche an dem. Das ist ja dieser typische, weiß ich nicht, Nebendarsteller. So, ich find's ja gut, dass es genau solche Schauspieler gibt, die halt.
Es ist der Jan Köppen von so Schauspielern sozusagen. So, irgendwie passt immer, ist irgendwie da, aber auch nicht so richtig. Jan, liebe Grüße.
Ja. Und und so geht's halt. Ich habe jetzt, was habe ich gesehen? 5 Folgen habe ich von Devs gesehen. Es gibt insgesamt 10. Ich habe tatsächlich gesehen, es gibt eine, beziehungsweise auch schon mehrfach gelesen, es gibt eine Serie auf Amazon, die heißt Catastrophe.
Mhm.
Und die ist eigentlich fast 1:1 das Gleiche.
Okay.
Ja. Also es geht halt um Familie und wie es halt ist, in modernen Zeiten eben Kinder großzuziehen. Eben weil du halt.
Kann man nochmal das Bild hier übrigens sehen, in größtes Verhammer, weil man, es fällt mir jetzt das auf.
Sieht man das?
Dass man hier, dass sein Hemd, ich dachte erst, er hat eine komische Melierung, aber das ist so.
Ja, du.
Das ist aber schön, sowas liebe ich, solche Fotos, ganz ehrlich. Die so schön plakativ sind, dass sie auf den ersten Blick man eigentlich gar nicht so wirklich was merkt. Und dann guckt man genauer hin und merkt, alles ist mit Absicht. Okay, die streiten sich, die pisst ihn an. Das ist aber trotzdem idyllisch, gutes Wetter, ne? Aber finde ich gut.
Ich meine, dieser Moment ist mir Gott sei Dank bisher noch erspart geblieben, obwohl ich meine Tochter fast eine Zeit lang echt wirklich fast jeden Tag auf den Schultern zur Kita gebracht habe, so weil die zu faul zum Laufen war. Die
Faule. Ich meine, viele wissen ja nicht. Ich meine, bei mir ist es halt einmal passiert, als du mich zum Studio gebracht hast. So.
Ja.
Ich meine, das ist halt natürlich, ich bin da ein bisschen.
Aber Gott sei Dank war es ein bisschen kühler und so ein warmer Regen ist ja manchmal auch nicht ganz verkehrt. So, ja.
Du hast zu lange bei der Coupé gearbeitet, glaube ich. So.
Okay, da hätte ich jetzt, von Golden
Shower. Wir wollen das jetzt hier nicht in so eine Ekel-Alien-Schiene bringen, ja, würde ich mal sagen. Aber okay, also für mich klingt das gut. Ich meine, okay, ich frage jetzt mal direkt, weil ich habe jetzt eine Frage. Weil ich glaube, die stellen sich vielleicht auch andere Menschen, weil, pass auf, für mich klingt das gut, aber du bist ja quasi selber Vater von zwei Kindern und ich habe mal, wie viel muss man Abstriche machen sozusagen? Also kann ich jetzt zum Beispiel als ewiger Single mir das angucken und werde das trotzdem verstehen oder ist es viel wirklich so für Eltern gemacht, Situationen, wo du sagst so, ja, das kenne ich, das finde ich umso lustiger, weil du es halt kennst.
Eben, und das ist so das, was ich bei dieser Serie momentan mich noch ein bisschen frage. Ich frage mich zum einen, ob das ein Plädoyer fürs Kinderkriegen und die Ehe sein soll oder eher einfach auch eine Abrechnung.
Okay.
So, ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich habe 5 Folgen gesehen.
Ja.
Ich bin mir aber bis zu dieser 5. Folge nicht ganz sicher, ob ich auch das Ende, also beziehungsweise ob ich nicht vielleicht sogar das Ende dieser Ehe erleben werde.
Mhm.
So, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ich weiß es nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Ehe in die Brüche geht. Und dass das halt auch mit, sage ich mal, sehr viel Verständnis für beide Seiten geschildert wird.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Und auch nach diesen 5 Folgen muss ich sagen, ja. Das ist für Eltern ist das auf jeden Fall
lustiger.
Brüllend komisch,
ja.
Bis halt auch brutal ehrlich, weil du halt dich, ey, da gibt's so eine Szene, er steht vor dem Zimmer seiner Kinder und er sagt halt, ich will nicht schreien, ich bin die Ruhe selbst, ich versuche mich zu kontrollieren, ich versuche denen jetzt zu erklären, warum mich das stört, was sie gerade machen.
Mhm.
Er macht die Tür auf, what the fuck? Ja, und brüllt sie halt völlig zusammen. Und ja. Ich kenne das, ich kenne diese unkontrollierte Wut, die einfach nur dadurch entsteht, dass sie, weiß ich nicht, schon wieder auf irgendein Lego-Teil getreten ist, anstatt einfach mal hinzugucken, dass da ein Lego-Teil liegt.
Ja, ja.
Also, oder, nein, das ist ein blödes Beispiel, aber halt einfach, zum Beispiel.
Oder wenn jemand zum Beispiel Wasser über den Laptop.
Genau, ja, ja. Sie hat ein Glas Wasser in der Hand, ja, und oh, schön, fällt um, super, ja.
Scheiße!
Aber genau sowas,
ja.
Genau sowas.
Sorry für den.
Er sagt halt irgendwann auch zu seinem Vater oder zu dem Schwiegervater, sagt er so, ey, die machen mich tatsächlich medizinisch wütend.
So,
ja,
hast du auf Englisch geguckt?
Ja, ich hab's auf Englisch geguckt. Mhm. Er sagt, I'm medically deranged oder so bei
dem. Ja, ja, ja.
Mhm. Und das stimmt, ja, das stimmt. Die schaffen es irgendwie, ein, zwei Synapsen oder Schaltwege in deinem Hirn einfach komplett auszuschalten, zu durchtrennen, abzukürzen, so dass plötzlich nur noch der pure Hass oder die Wut da ist. So. Und ich frage mich halt wirklich, ist das für jemanden, der keine Kinder hat, dann echt erstrebenswert, sich das anzuschauen? So, ja, weil da kriegst du die blanke Angst. Ja?
Naja, aber ich glaube, man kann den Leuten schon so ein bisschen, ich glaube, man kann. Man darf nicht unterschätzen, wie sehr Leute, die keine Kinder haben, schon auch das Vermögen haben, sich vielleicht reinfühlen zu können durch das, was vielleicht ihre Freunde, die schon Kinder haben, oder durch was man so sieht, so ne, gesagt bekommt, wie das denn wohl. Weil diese erzählen ja einem nur das Geile immer die ganze Zeit.
Ja, ja.
So, oh, das ist die größte Form der Liebe, die du jetzt erfahren wirst, das wirst du nicht verstehen und so, bla bla. Und während die das sagen, ich so schon dritte Bier und die so, oh, ich hätte auch mal wieder dann zu trinken.
Ja, also, und das ist dieser ewige Zwiespalt.
Und ich check's und ich glaube, auf das kommt das halt so. Da, ich hab's Gefühl, ich hab's noch nicht gesehen, aber so wie du es erzählst und von den Bildern her habe ich das Gefühl, das ist so eine Serie, die das quasi als Prämisse so ein bisschen nimmt, um da Ideen zu entwickeln und auch lustig zu sein und aber auch nachdenklich zu machen. Das finde ich eigentlich ganz gut, ist eine gute Idee. Aber ist nichts Neues.
So ist nichts Neues, wie gesagt, es gibt eine Serie auf Amazon.
Malcolm in the Middle ist eigentlich ziemlich ähnlich. Eigentlich ist Malcolm mittendrin, also wenn man die ganze Comedy mal wegnimmt, auch viel so im Sinne von, guck mal, die Eltern kommen klar, Mittelklasse, untere Mittelklasse muss man auch klarkommen mit so 3 Kindern.
Ja, aber da ist das halt alles noch ein bisschen eine Spur überspitzt.
Ja,
und das ist noch eine Spur fernab so. Also bei Malcolm in the Middle, als ich das mal eine Zeit lang verfolgt habe, habe ich gedacht, ich will nie wieder Kinder kriegen. Also ich will keine Kinder kriegen.
Vor allem so, nicht so ein Kind wie Reese.
Und dann halt noch mit so einem neurotischen Ehemann, so der halt permanent die Panik kriegt. So ist Martin Freeman ja gar nicht. Aber obwohl Martin Freeman auch seine Neurosen hat, aber die werden halt genau wie bei der Frau so nach und nach erst so, weißt du, du ziehst immer ein Blatt, ziehst du ab und dann merkst du, und dann merkt er auch selbst so, fuck, vielleicht bin ich einfach keine gute Person.
Scheiße, das ist nie ein guter Gedanke.
Ja, und solche Sachen so, ne? Und dann fühlst du dich als Elternteil auch vor allem, fühlst du dich ja noch schlimmer so.
Ja, das Wort ist ja auch, ich finde den Titel auch interessant gewählt, Breeders. Also zu breeden ist ja quasi das, was man ja als Wort nimmt für Masthaltung oder sowas, die halt quasi, ne, Zucht.
Ja, und halt auch, dass diese Zucht ja irgendwas bewirken soll.
Ja.
Ja, also nicht, dass die Zucht entsteht, weil du es wirklich willst, sondern weil du irgendwie dir einen Erfolg davon versprichst oder irgendwie ein Ergebnis davon erhoffst oder sowas in der Richtung.
Ja.
Und das sind ja auch schon die falschen Voraussetzungen, Kinder zu kriegen.
Ja, aber ich stell's mir immer, ich habe meine romantische Vorstellung vom Kinderhaben so, nicht, dass ich mir oft darüber Gedanken mache, aber ich denke mir so, ich habe immer so die Vorstellung von einem Typen, der vielleicht irgendwie hier, der linke Arm ist voll gekackt, da ist hier Kotze drauf, irgendwie, die hat wieder irgendwie Lego kaputt gemacht, aber am Ende des Tages guckt dir dieses Wesen in die Augen und sagt, ich liebe dich oder sowas, oder Papa oder sowas, dass das quasi immer im Endeffekt für alles eigentlich sozusagen, ja, Bezahlung ist oder keine Ahnung, oder halt überwiegt, dass die positiven Gefühle überwiegen.
Hey, du, es gibt genug. Und das ist nicht nur sowas. Also, es ist wirklich.
Also, wie meine Schwester teilweise rumgelaufen ist, das erste Jahr oder zweite, also noch das zweite Jahr, so, weil, oder auch gute Freunde von mir, die jetzt auch irgendwie langsam alle irgendwie Kinder bekommen, also Freundinnen in diesem Fall, und die teilweise einfach, denen ist einfach alles scheißegal. So, was ist denn da eigentlich oft? Ach so, ja, das ist Kotze. Hab ich vergessen wegzumachen. Wenn wir so Kaffee trinken sind drauf, mir ist es ja scheißegal, aber weißt du, was ich meine? So,
ja.
Dass dann einfach und andere Prioritäten im Leben sind.
Empfiehlst du deine Schwester?
Ja, okay, mache ich.
Soll sie gucken.
Ja, mache ich wirklich. Wo ist das schon so normal, gesagt, draußen für normale Leute?
Seit dem 4. August. Was haben wir heute? Wir haben den 11. Seit dem 4. August kann man das sich über Sky angucken.
Sky, ja, okay.
Ja. Mhm. Genau.
Cool.
Ja.
Finde ich gut. Ja, werde ich tatsächlich machen. Finde ich interessant. Vor allem Martin Freeman mag ich eigentlich auch als Schauspieler. Also,
er macht es aber auch wirklich wieder gut. Also, es ist schon wieder so dieses Fargo-Ding, ne, wo du denkst, okay, das ist dieser kleine.
Ach, stimmt, Fargo hat ja auch mitgespielt. Ja,
ist dieser kleine, unbescholtene, der halt.
Der kann den Loser spielen.
Genau, aber dann merkst du halt auch, dass der halt schon ein ganz schöner Giftzwerg ist. Ja. Und dann merkst du aber auch, okay, der hat auch mit seinen Dämonen oder Problemen zu kämpfen. Und deswegen, also, ich finde, Freeman kann solche Charaktere richtig gut.
Echt krass, das hört mir gerade auf, wenn du würdest so erzählst. Also erstmal The Office, dann was sehr komödiantisch ist, dann hat er bei The Hobbit sowas komplett anderes, Abenteuer mit, da muss man da auch, glaube ich, Sherlock dann auch, aber ich glaube, die hatten ja auch beide so diese, ich will nicht Loser sagen, aber sowas vielleicht, Loser ist eh so ein Scheißwort, weiß ich meine, vielleicht so ein bisschen so nicht unbedingt das Alpha,
ja,
Alpha-Mail-mäßige.
Ja, genau, ja.
Aber stimmt eigentlich, ja. Der müsste mal so eine Rolle kriegen in so einem Film, wo er wirklich mal so ein Alpha-Man oder so spielt. So ein bisschen hier so trainieren muss und dann so und auf einmal so. So eigentlich wäre das eine geile Idee für einen Film, so, dass er quasi sich selber spielt, wie er abrechnet mit allen Hobbit-Film-Hassern. So. Der Film heißt The Hobbit Was a Great Movie oder sowas. Und dann ist quasi seine Prämisse, der dreht irgendwie durch, weil er nicht damit klarkommt, dass alle über den Hobbit zu hassen. Haten.
Und er fährt MG.
Ja, der fährt MG.
The Hobbit
zwei
was a
MGs.
Great The Hobbit was a great movie. Ja, warum nicht?
Aber mit Haaren auf den Füßen. Okay. Ja.
Muss es auch geben in dieser Welt.
Ja.
So, etwas spezieller. Nein, spezieller doch, kann man spezieller sagen?
Ich fand's speziell, wenn du das meinst, ja.
Ja. Etwas spezieller und etwas anspruchsvoller. Aber auch nochmal, sag ich mal, inszenatorisch nochmal ein paar Klassen besser, ist eine neue Serie namens Devs von Alex Garland, Autor von unter anderem 28 Tage später oder auch The Beach. Oder
nicht, Hammer.
Hat unter anderem dann aber auch jetzt schon inzwischen mehrfach Regie geführt, zum Beispiel mit ein, zwei Oscar-Auszeichnungen.
Guck, Ex Machina. Die müssen wir so sehen, die Bilder wirklich. Ich will nicht nerven, aber wenn man die vielleicht im Vorbild oder. Weil das ist hier dran gedingst, sieht man das nicht, weil das sieht so geil aus, diese. Aber erzähl, sorry,
ja. Ich mich unterbrechen. Ex Machina und halt noch Annihilation oder Auslöschung auf Netflix. Und ja, der hat jetzt hier eine Serie inszeniert und geschrieben, in der es, ja, wie erzähle ich das am besten mal? In der geht es um ein Pärchen, Lilly und Sergei.
Mhm.
Die arbeiten beide für eine, ja, Hightech-Software, was weiß ich, zukunftsweisende Firma namens Amaya.
Das ist schon sehr angelehnt an Facebook quasi. Und
genau, also ist so Apple, Google, auch im Silicon Valley. Genau, so ist halt so ein Riesenunternehmen, angeführt von Forrest, gespielt von Ron Swanson, aka Nick Hoffman,
ja.
Der, ja, halt, wie gesagt, forscht und Leuten irgendwie die Möglichkeit gibt, sich kreativ und wissenschaftlich auszutoben. Und weil Sergei an einem Projekt gearbeitet hat, das ihn schon ganz gut überzeugt hat, sagt er oder beziehungsweise bietet er Sergei die Möglichkeit an, in die Devs-Abteilung zu wechseln. Mhm. Die Devs-Abteilung ist das geheimste Geheimprojekt dieser Amaya-Firma. Da dürfen nur die Top-Leute hin, die halt wirklich das Monster-Brain haben.
Neuen Zuckerbergs.
Genau, die halt wirklich revolutionäre Ideen haben und versuchen halt ihren Geist noch weiter an die Grenzen oder ans Limit.
Aber schon so Coder auch.
Genau, Coder und was weiß ich.
Und
Sergei wird tatsächlich dann halt in diese Devs-Abteilung geholt und ist völlig hin und weg, was er dort sieht. Begeht aber den Fehler, das Ganze, und das ist die erste Folge, Freunde, das ist die erste Folge, da kann man schon drüber reden, er begeht den Fehler, das Ganze aufzuzeichnen mit Hilfe einer Spionageuhr, die sich an seinem Handgelenk befindet. Und das kommt raus und er wird zur Rechenschaft gezogen. Und Lilly muss sich dann am nächsten Tag eine Überwachungsvideoaufnahme ansehen, in der Sergei gezeigt, wie er über das Gelände läuft. Und ein paar Tage später kommt noch ein weiteres Video, taucht auf, in dem gezeigt wird, dass Sergei sich mit Benzin überschüttet und anzündet. Mhm. Also selbst umgebracht hat. Das ist ungefähr so die Ausgangssituation. Und Lilly steht jetzt halt nun vor dem Zwiespalt. Hat er sich wirklich umgebracht oder?
Also ist bevor ich jetzt wieder vorpresche und was Falsches frage, die Sachen, die du jetzt ausgelassen hast, hast du jetzt bewusst ausgelassen?
Die habe ich jetzt bewusst ausgelassen.
Okay, alles klar, sehr gut.
Beziehungsweise, das wird auch schon in der ersten Folge erzählt. Ich finde, das kann man erzählen. Also, beziehungsweise, man kann jetzt sagen.
Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich versuche es kryptischer zu sehen, oder dass man das spoilert. Also, es wird schnell klar, dass nachdem Sergej quasi da, quasi den Arbeitgeber verraten hat, indem er quasi, wird auch noch mehr quasi betonen, dass er da reingeführt wird, dieses Devs, und ganz, er wird ja so eine Mega-Security-Kontrolle unterzogen, so. Er wird auch gefragt, ob er eigentlich Russe ist und seine Freundin ist ja Chinesin und es geht halt viel darum, so, ist fast schon spionagemäßig. Hey,
you Russian, she Chinese, me nervous.
Me nervous, genau. Und also, ich glaube, um einfach noch mal mehr klar zu machen, es ist schon so eine übelst hohe, also mehr Security gibt's einfach nicht. Also krasser als Fort Knox, dieses komische Devs-Gebäude, mitten im Wald, faradäischer Käfig, dann haben die dieses Vakuum. Ein absolutes Vakuum, was irgendwie sozusagen um diesen Kubus drumherum ist, und der Sergej natürlich ein cleverer Typ, direkt erstmal sagt, und wie sollen wir da reinkommen? Und dann sagt er so, it's gonna be neat. Und wo du auch schon mehr, also ich mag ja so ein bisschen so wissenschaftlich so einen Scheiß irgendwie. Und natürlich kannst du dich durch den Vakuum ja nicht, ein abgeschlossenes Vakuum nicht bewegen. Und dann siehst du dieses Gerät, wie so ein Fahrstuhl durch die Luft fährt.
Genau.
Nur von so magnetischen Feldern gedingst, und dann sind die da drin. Also, das würde ich jetzt so nochmal dazu einfach nur ergänzen wollen, sozusagen, damit nochmal klarer wird, das ist super high security, und wenn du da ausgewählt wirst, und dann sagt er auch ganz klar, wir haben eine einzige Regel hier, du bringst nichts rein, du bringst nichts raus. Und dann auch dieser kleine Gag so von wegen so, wir haben auch übrigens keine Putzfrau. So, also bitte räum deinen Scheiß weg. So. Ja. Also es wirkt alles so relativ, ja, es ist super weird alles, aber dieser Typ, ich finde, der hat mich voll erinnert, also mich hat er voll erinnert an so ein bisschen so auch, wie heißt der nochmal, also jetzt mach dich bitte nicht verrückt, wenn du jetzt nicht drauf kommst, wie er heißt, aber Steve Wozniak, ich komm selber grad drauf. Yes! Hier, der quasi die rechte Hand von Jobs damals, auch in dem Film, so wie er dargestellt wird. So ein bisschen so ein Verschrobelter, sag ich mal. Auch so einer, der so ein längerer Bart hat und sich jetzt da nicht so, ist nicht so mega wichtig auf Äußeres.
Fandst
Turnschuhe.
Du, fandst du es schwierig, ihn so in dieser Aufmachung?
Gar nicht.
Nee?
Ich fand's komischerweise gar nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht ein absoluter Parks and Recreation Ultra. Also ich mag die Serie sehr gerne. Kenn auch bestimmt, weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Folgen, so habe ich gesehen. Es gibt ja etliche mehr. Aber es gibt irgendwie auch so 6, 7 Staffeln oder so, oder vielleicht noch mehr. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also diese Rolle von ihm ist ja sehr, sehr markant. Aber ich konnte das schnell wegkriegen, so. Ich glaube, durch das Äußere, weil er halt diesen wirklich so ungepflegten langen Bart hat. Er wirkt auch ein bisschen, fast schon ein bisschen kräftiger wie sonst. Lange Haare und dann diese Polunder und so. Aber also ich verzettel mich schon wieder. Also was ich eigentlich nur sagen wollte ist, in Bezug auf dieses, warum man dann sozusagen, da passiert dann etwas mit Sergej, wo ich jetzt nicht sagen will, was genau. Und das bringt den Zuschauer dann schon in der ersten Folge dazu zu wissen, ich glaube, so viel kann man sagen, da ist was komplett im Argen bei dieser Firma. Und das ist alles nicht mit rechten Dingen.
Also pass auf, man kann schon sagen, und ich finde, das ist jetzt, nee, das ist kein Spoiler. Diese Serie ist von Alex Garland. Der Typ hat sich schon sehr oft mit dem menschlichen Dasein auseinandergesetzt und auch, ob wir halt so fremdbestimmt sind und ob wir halt einen freien Willen haben. Und darum geht's in dieser Serie auch. Determinismus ist das große Schlagwort von dieser Serie. Ja. Ist alles, was wir machen, alles, was wir getan haben, alles, was wir tun werden, ist das vorherbestimmt. Und da finde ich halt mit
Kausalität, dieses Cause and Effect, was übrigens hat mich ein bisschen dann, sorry, eine Mini-Unterbrechung, aber ich komme gerade drauf, Weißt du noch, bei Matrix 2 war das, glaube ich, wo auch der Dude hier, der Merowinger oder wie der heißt da, seine Oliven isst und dann sagt er da auch immer so, gosh, an Effekt.
Ja, genau. Ja, oder bei Minority Report, so von wegen, fällt die Kugel runter oder genau, oder sie ist nicht runtergefallen, ja, weil sie aufgefangen haben. Ja. Also dieses so, wäre sie sonst runtergefallen, so, ja, nee, sie haben sie halt aufgefangen.
Ja. Also aber da hat er gerade nichts mit zu tun, jetzt mal, oder auch, doch.
Bitte?
Da hat aber gerade der Alex... Der,
nee, ich glaube nicht, das also war ja noch von, das Minority Report ist ja von Philip K. Dick, wenn ich das soweit
weiß. Okay, ja, du wirst es besser wissen. Okay, aber das ist nur kurz als
Einwand. Und ich finde halt, wir haben schon viele Serien jetzt gehabt, wo es darum ging, ne, sind wir alle fremdgesteuert oder also ist es vorhergezeichnet oder haben wir einen freien Willen? Wir haben auch etliche Serien jetzt schon gehabt, wo es um künstliche Intelligenz ging, ob sich eine künstliche Intelligenz vom Menschen abspalten will und so weiter. Und was für mich aber tatsächlich der spannende Punkt an Devs ist, ist die Frage, wenn alles vorherbestimmt ist, sind wir dann wirklich schuldig? Mhm. Oder sind wir freigesprochen von jeder Schuld? Das fand ich halt so interessant. Das finde ich halt spannend.
Naja, er hat ja quasi in der einen Situation, und die jetzt auch echt kein Spoiler ist, das kann man jetzt nur verstehen, wenn man es gesehen hat, aber muss ich dir kurz
sagen. Du hast ja nur die erste Folge gesehen.
Er sagt ja auch sogar dass dieses Wort Absolution.
Ja, genau.
Wo er sagt ihm, ich erteile dir gerade Absolution, sozusagen, bevor er dann was auch immer macht, ne, was ich jetzt nicht sage, aber weißt du, ich meine, und dann erzählt er ihm das, was du ja gerade auch gemeint hast, ja, wir sind alle quasi Teil des Universums und das Universum ist vorbestimmt und wenn du, also er hat quasi ihm selber den Verrat verziehen, indem er gesagt hat,
du hättest nichts anderes machen können.
Du bist geboren worden, du hast dein Leben, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast hier das und das gemacht, du hättest nie was anderes machen können, als bis auf diesen Tag mir jetzt begegnen, dass ich dich erwische, wie du mit deiner Uhr das abgefilmt hast.
Genau. Alles, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, hat zu diesem Punkt hier geführt.
Und für mich jetzt, pass auf, das Interessante ist und warum ich unbedingt weitergucken will, und ich glaube, so wird es auch vielen Zuschauern gehen. Und deswegen, ich würde jetzt sagen, nach einer Folge, ich weiß, eigentlich sollte man nach einer Folge nicht unbedingt so eine absolute Empfehlung entsprechen, aber ich bin halt so, ich sag ja, guck's dir an, weil ich fand's so geil, ich will unbedingt weitergucken. Weil ich glaube, weil man merkt, als er diese Absolution erteilt und wie er das so erklärt, also was du gerade mit leuchtenden Augen erklärt hast, was ja irgendwie interessant ist, macht er ja genau nicht mit leuchtenden Augen. Weißt du, ich meine, der ist so, und man weiß ja nicht, was da drin ist in diesem Devs. Und es ist so krass gemacht mit diesem Vakuum und alles ist Gold und du checkst nicht, was da los ist. Fast schon Odyssey im Weltraum mäßig, so diese komischen, weiß ich nicht, wie heißen die da, Monolithen da überall und so. Und du weißt nicht, was da passiert. Und dann denkst du dir so, pass auf, dieser Nick Offerman-Dude, ja, Forrest, der weiß, irgendwas hat er rausgefunden, was wir alle noch nicht wissen. Also er hat irgendwie den Sinn des Lebens geknackt, fast schon oder sowas. Und das fand ich so interessant, deswegen will ich unbedingt, das interessiert mich mehr, dieses Metaphysische ist gar nicht so krass jetzt unbedingt, noch nicht bei mir so drin als Interesse geweckt, sondern eher so dieses Physikalische, ich will so wissen, was ist da los?
Ja.
Was hat der rausgefunden?
Da muss ich dir aber tatsächlich so ein bisschen vielleicht...
Werden die immer kryptisch halten, ne?
Ja, wahrscheinlich nie. Sie werden es gar nicht so sehr thematisieren. Mhm. Tatsächlich geht diese Serie, ich habe sie jetzt schon komplett sehen können.
Mit diesen Kindern, irgendwas ist auch offensichtlich mit Forrest passiert. Sind das seine Kinder, die da wahrscheinlich groß im Wald da... So, ey Leute, ihr müsst euch das mal geben, da sind überall so Riesen... Die creepiesten Figuren, die ich je gesehen habe im Wald, so eine riesen, wie groß sind die? 20 Meter hohen?
Ja, man sieht's jetzt vielleicht hier so hinten Dolls. In dem Bild. Ja,
genau. Die sind wirklich im Wald aufgestellt bei dieser Firma.
Ja.
Und ich red mich in Rage, ich merk schon, aber was ich fand so viele Sachen so geil bei dieser Folge, auch diese ganze Silicon Valley Anlehnung und auch fast schon so, ja, was heißt verarsche, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon auch ein bisschen überspitzte Darstellung von dieser Art Leute. Zum Beispiel in dem Interview so, ja, zwei Failed Startups und sowas. Das sind so klassische Klischees von heutzutage Leute, die wirklich bei Apple oder so anfangen. Oder bei Google eher, würde ich jetzt mal sagen. Das sind immer so Leute, die irgendwie, schon extra so, also du brauchst mindestens zwei oder drei Failed Startups, damit du hier überhaupt irgendwie so als Coder arbeiten kannst. So, das ist halt echt das Ding.
Und genau das ist aber so für mich tatsächlich ein Knackpunkt der Serie gewesen. Ich hab die jetzt komplett gesehen und die ist schon auf eine gewisse Art und Weise arrogant.
Ja.
Ja. Aber eben, weil dieses Umfeld so arrogant ist. Ja. Das sind ja hier, weiß ich, Masters of the Universe, ne? Also, ich meine, die haben, weiß ich nicht, Gedankengänge, von denen träume ich nicht mal.
Die Handys sehen gleich aus und sowas und irgendwie, also, das, ich bin ja jemand, ich achte immer auf sowas. Genau, vielen Dank, Alvin. Ich achte ja dann immer so, okay, wie sieht die Tastatur aus? Was ist das für ein Bildschirm? Und das sieht alles recht normal aus.
Ja.
Aber andererseits sind die offensichtlich, es wird ja auch erwähnt, Quantencomputer haben.
Genau.
Das ist ja, woran wir immer noch arbeiten, wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte, haben die da schon. Und ich mag das ganz gerne, wie halt quasi mit der Optik gespielt wird, dass nicht so wirklich erkennbar, es sind keine fliegenden Autos so mäßig, weißt du?
Nee.
Es ist kein, die Busse oder so sehen nicht großartig anders, aber ein klein bisschen. Und das mag ich immer ganz gerne, weil ich finde, solche Zukunftsvisionen dann, wenn sie so ganz subtil sind, kann ich mir mehr sozusagen vorstellen in meiner Fantasie, hey, das könnte real sein. So könnte es echt sein in 15 Jahren oder 10 Jahren oder so. Das finde ich ganz gut.
Er ist schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Ja. Hast du Ex Machina gesehen?
Ja.
Die junge Dame, die Hilili spielt, ich habe ihren Namen leider nicht.
Also die chinesische Freundin von Sergei, meinst du?
Genau, Sinoya. Die spielt auch die andere Androidenfrau bei Ex Machina.
Ah, okay.
Ja. Und Carl Glusman, ihren Freund Sergei, den kennt man aus Love. Und Alison Pill kennen wir ja, haben wir ja zuletzt noch in Dings gesehen, in PK.
Ja, aber hat die nicht auch bei Juno? Nee, nicht Juno.
Sonoya Mizuno heißt sie, genau. So heißt die Hauptdarstellerin.
Diese Assistentin, die kennt man doch auch mit den blonden Haaren.
Du hast ja PK gesehen, oder nicht?
Ja, PK schon, aber von ein paar anderen Sachen auch. Die hat irgendwie, ach, ist auch egal, komm. Ja, bevor ich da wieder dir so einen Namensknoten mache. Gut, also ich find's geil. Ich mag's, ich will unbedingt weitergucken.
Ich habe die jetzt zu Ende geguckt und ich kann sagen, das ist eine herausragende Serie.
Geil, okay.
Ja, das ist eine herausragende Serie. Aber tatsächlich ist es keine Serie, die mir wirklich sympathisch war.
Okay.
Ja, und das ist, also, sagen wir so, nicht aber. Es ist eine herausragende Serie und eine Serie, die mir nicht sympathisch war.
Was heißt nicht sympathisch?
Ja, weil ich habe am Ende tatsächlich mit keinem der Figuren so wirklich mitgefühlt. Mhm. Mir war das alles ein bisschen zu kühl, zu von oben herab, zu, weiß ich nicht, ein bisschen auch arrogant. Man kommt dann hier und da, kriegt man auch so ein paar Sequenzen, wo man sich denkt, ach Alex, das ist schon ein bisschen verkopfter, als es eigentlich sein müsste, wenn dann irgendwelche Tanzsequenzen.
Also in Bezug auf Regie meinst du?
Genau, genau, genau. Okay. Also da ist schon so ein bisschen eine gewisse prätentiöse Ader hat er schon.
Okay.
So, ja. Aber auf der anderen Seite sind halt, wie gesagt, was du schon so festgestellt hast, ne? Die ganzen Set-Designs und auch die Musik teilweise.
Ja, ne? Die Musik ist super, diese Synthesizer.
Genau.
Ja,
ja. Und aber auch so ganz bekloppte Klänge oder so ganz kurze Soundfetzen, ja, ja, die halt immer als Unterstützung von irgendwas hinzugezogen werden. Das ist schon geil. Das ist wirklich top-notch. Aber man sollte sich da jetzt nicht auf diese, wow, was hat er gesagt? Wow, da hast du das gesehen. Und weißt du, also es ist nicht so ein Actionfeuerwerk. Es ist nicht so, es ist schon alles eher eine ganze Spur entspannter. Und lässt dann halt auch mal so Situationen stattfinden, wo halt wirklich die ärgsten Konkurrenten nicht aufeinander einprügeln, sondern zu sich nach Hause kommen und miteinander reden. So.
Aber ich mag das eigentlich.
Ja, wo halt wirklich Dinge, die wirklich krass sind, ja, wo halt normalerweise andere Leute einen ganzen Stadtteil für in Brand stecken.
Ja, aber du willst natürlich, dass irgendwie ein Katana wieder ausgerufen
wird. Nein, ich fand das ja gut. Ich fand das ja gut. Okay. Nur ich sage halt als Vorsicht, dass jemand,
oh, das Blut!
Ja, genau. Als jemand, der sich halt so ein bisschen Druck und Dampf wünscht, so,
ja,
könnte man von Devs schon etwas enttäuscht werden, weil das alles elegisch, okay, ruhig.
Aber ich glaube,
das breitet sich so da in seiner Atmosphäre und in seinen Bildern, breitet sich das richtig, ja, gemächlich und aber auch omnipräsent aus. Also es geht halt vor allem um viel Theorie. Was wäre, wenn, wie ist es?
Aber ich glaube, es mögen schon einige Leute.
Ich glaube auch.
Aber es ist gut, dass du es dazu sagst, weil nicht, dass man, ja, okay, ich weiß schon.
Aber mir ist halt tatsächlich letzten Endes keine Figur so wirklich nahe gegangen.
Ich fand zum Beispiel diesen Security-Dupes.
Ey, der ist der geil.
Alter, wie krass ist der?
Der ist richtig cool.
Der hat so einen weirden, so einen Schieler, der so nach
außen. Ja, aber gerade er und auch Lilly, die haben leider für mich dann, und das ist so ein bisschen die vielleicht nicht ganz so große Stärke von Alex Garland, wie die sich verhalten, die Motivation beziehungsweise welche Entscheidungen sie treffen, fand ich dann manchmal doch etwas unbegründet beziehungsweise aus der Luft gegriffen.
Mhm.
Unter anderem ein Beispiel ist nur, wo halt man schon ein paar Kritikpunkte anbringen kann, meiner Ansicht nach. Lilly entscheidet sich später mal in der Serie für eine Art Täuschungsmanöver.
Mhm.
Und ich habe bisher immer noch nicht verstanden, wofür dieses Täuschungsmanöver eigentlich gut war. Weil es hat letztendlich nur dazu geführt, dass sie mal kurzzeitig in so eine geschlossene Anstalt eingeschlossen wird.
Ja.
Das ist überhaupt nicht essentiell für die Geschichte. Und aus dieser Anstalt wird sie schließlich noch befreit. So, ja. Und das passiert aber alles relativ schnell.
Ja.
Zack, zack, zack. Und es scheint auch keinen mehr zu interessieren.
Ja.
Aber ich habe mich halt danach gefragt, so, wofür war das jetzt gut? So, also nur, dass du halt deine Story irgendwie noch mal um 10 Minuten.
Der größte Horroranruf eines jeden Regisseurs, Schröck, nachts um 3.
Sag mal, wofür war das jetzt gut?
Ja, nein, aber es hat wirklich meiner Ansicht nach nicht zu der Geschichte beigetragen, die ohnehin schon stark ist.
Ja.
Verstehst du? Also er wie gesagt, manchmal nimmt er so Abzweigungen und Schlenker, die ich einfach nicht verstanden habe.
Okay, aber ich merke schon, also ich finde, wir haben ja schon oft über Serien geredet. Mir fällt aber schon gerade auf, dass in diesem Fall dein Augenmerk schon sehr, sehr stark auf den Regisseur bzw. den Realisator irgendwie.
Naja, aber er hat es halt inszeniert und geschrieben.
Ja, genau.
Und ich kenne seine Sachen.
Ich ja, mag, ich glaube, das
ich mag
ein bisschen daher.
Ich mag auch, oder? Ex Machina mag ich richtig.
Ja.
Ja. Auslöschung mochte ich nicht so sehr. So, ja. Und trotzdem auch die Arbeiten, die er vorher gemacht hat, finde ich teilweise echt richtig gut so. Mhm. Und ich halte den Mann für einen sehr intelligenten und sehr coolen Science-Fiction.
Es ist ja auch übrigens okay, es war gar nicht, also ich, ja, ja. Okay, so zu denken, aber ich bin das von dir, dass, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so gewohnt.
Er hat
dann so stark auf.
Aber er ist halt, er ist ja. Für mich halt aber auch echt eine Nummer. Also er ist eine Hausnummer.
Ich habe ihn als eine Folge gesehen, von daher alles gut. Ich bin gespannt drauf. Und ich glaube, wenn das so weitergeht wie die erste Folge, so alles so Tonalität, Umsetzung, Sound und so weiter, dann werde ich da Spaß haben mit der Serie, glaube ich.
Und ein Bonuspunkt, den ich noch hinzufügen kann, ist aber, der ist konsequent. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Also da sollte man nicht glauben, dass manche Figur schon wirklich einfach so festgesetzt ist und was weiß ich.
Okay.
Also da muss man auch hier und da, sollte man schon gefasst drauf sein, wer eben diese Serie bis zum Ende führt und wer eben nicht.
Ja.
So, und das ist auch, fand ich echt, wirklich, auch wieder ein absoluter Pluspunkt, wie konsequent der mit manchen Figuren umgeht. Ja, aber
okay, ist das schon draußen? Um das, weil ich will ja auf jeden Fall noch den The Boys Trailer sehen. Ich sehe schon in den Chat auch. Aber
also stand
ich
kann da,
nicht jetzt die Hand nehmen und sagen, hör auf, aber sondern, wann kommt das denn raus?
Oh, ich hab
schon. Weißt, wissen wir das schon? Stand aber da.
Ja, ne? Kommt jetzt demnächst.
Und ist wahrscheinlich auch, ist auch Sky, glaube ich, ne? Ah ja, danke. Ah, ja. Sky, Fox, okay, alles klar.
Ja,
ja geil. Also, wenn meine Meinung interessiert, ich sag ja, und ich glaube, du kommst, ist auch ein Ja.
Ich kann sie empfehlen. Ich kann nur nicht behaupten, dass das jetzt so das ist, was mich so wirklich im Herzen getroffen hat.
Ja. Also es könnte sein, dass ein Zuschauer oder zwei dich nachts um drei anrufen und sagen, was soll denn?
Hey, warum findest du das so scheiße? Ja. Das kann doch nicht sein. Es ist, halt, ich sag's nochmal, es ist eine herausragende, wirklich gut gemachte und auch, sag ich mal, philosophisch echt anspruchsvolle Serie.
Ja.
Aber konnte mein Herz nicht so ganz erreichen.
Ja.
Und, aber und also, konnte man herzlich
ist was Besonderes und
ich will nicht aber sagen,
es ist,
aber
es ist schon was Besonderes.
Es ist auf jeden Fall was Besonderes.
Und das
ist
eine, und ich bin also gerade nicht billig gemacht.
Nicht billig gemacht und gerade im Science-Fiction-Bereich eine herausragende Serie. So.
Ja.
Und jetzt gucken wir noch einen Trailer.
Ich bin geil drauf.
Ja, du willst The Boys 2?
Ja.
Okay, komm.
Homelander! Ach, das ist schon, ja? Oh, guter Bogen.
Ey, das Ende der Cliffhanger von Staffel 1 war schon echt.
Homelander ist mein Mann.
What's holding the captive somewhere? And right now, we're in a little bit of trouble.
Wie heißt die Chillerin nochmal?
Starlight?
Starlight oder so, genau.
Also ich hoffe, sie werden einfach alles beibehalten, was sie vorher gemacht haben.
Ja. Oh! Homelander, Alter! Mit den Augen! Mit den Augen wird gekillt, so sieht das nämlich aus.
Neue?
Oh, das sind neue. Oh, aber neue macht schon wieder Stutzig. Ey, und wer sich jetzt beschwert, dass wir rüberreden, kann die Schnauze halten. Alvin hat gesagt, wir sollen drüberreden.
Ja, ist ja gut. Okay, aber es scheint noch wieder ordentlich blutig zu sein.
Aber. Ach, Wort, genau. Oh, ah, hier.
Gustavo.
Ey, der ist aber auch jetzt gefangen in diesen Rollen. Der spielt jetzt nur noch. Der ist auch bei dem neuen Far Cry irgendwie der Dude, ne?
Ja. Mandalorian.
Ja, auch. Ja, einmal jetzt.
Und Better Call Saul, ne? Macht er auch genau das weiter so.
Der spielt jetzt nur noch diese südamerikanischen Bösewicht. Oh, Rested Leg Syndrome.
Okay, sie.
Who the fuck are you?
Oh, nice.
I'm just trying to help.
Really? How?
We are in a war. But we can fight back.
Stimmt, ich hab das ganz vergessen. Es war ja so ein bisschen so Trump-mäßig. Ja. Kampagnen werden gefahren und so.
Diese
Imagepflege. Ah, okay, die ist immun gegen seinen Scheiß. Das war geil. Ah, die machen ein Team.
Shit!
Was war das denn für ein geiler Move? Oh geil, das Bellen auf dem Takt von der Mucke.
Cool.
Ja. Hast du auch gemerkt, ne?
Ist jetzt halt auch nichts mehr Neues, ne?
Ja, aber das war, hab ich noch nie gesehen vorher auch.
Was? Düm. Geht doch einfach, keine Ahnung, süße. Was macht er?
Ja, du guckst jeden Tag Trailer, 50.000, ich nicht. Oh, das war der Dude. Der wollte einen blasen.
The Deep.
Ja, genau,
The Deep. Aber er ist auf einem Wal geritten?
Im Chat steht Homelander besser als Superman. Ich bin bei dir.
Okay, sie wollten die Delfin-Nummer aus der ersten Staffel noch toppen.
Was war nochmal das aus der ersten Nummer, Staffel? Was da nochmal passiert?
Er hat mit dem Delfin gebumst oder
ja,
so, ne?
Doch, na ja, er hat doch den Delfin gerettet.
Ja.
Also wollte doch den Delfin retten und hat den dann hinten auf so eine Aufhängung in seinem Sprinter gehabt oder sowas. Und ich weiß, er musste so ganz krass bremsen.
Ja.
Und dann hörst du so diesen geilen Song, siehst du nur in Zeitlupe, wie dieser Delfin so in Zeitlupe an ihm vorbeifliegt durch die Windschutzscheibe.
Und durch sein Gesicht so ein bisschen auf.
Herrlich.
Aber die haben lange gebraucht, oder? Also wir haben damals also gefühlt vor 2 Jahren schon über die, oder im Jahr auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Also normalerweise planen sie es aber wahrscheinlich ja, Corona.
Hast du Dark weiter geguckt eigentlich?
Ja, lass uns dann auch nochmal drüber reden. Das würde jetzt den Rahmen.
Das heißt, wir reden ein andermal drüber?
Können wir machen, ja, aber es würde den Rahmen
sprengen. Ja, wir müssen nicht drüber reden. Ich will einfach nur wissen, ob du es ein bisschen weiter geguckt hast.
Eine Folge und dann, okay. Lass uns lieber.
Ey, wie viel Uhr haben wir? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nee, du musst zum Zug.
Ich muss leider echt zum Zug tatsächlich. Heute wirklich. Heute ist live, ich muss wieder zurück nach Berlin.
Aber freut mich sehr. Hat mich sehr gefreut, dass du die Weidestrecke auf dich genommen
hast. Sehr, sehr gerne. Ich hatte Spaß. War schön, mal wieder hier zu sein.
Ich hoffe, wir kriegen das demnächst so schnell wie möglich mal wieder hin.
Ja.
Liebe Leute, das Better Call Saul Special wird nicht ohne
Donald. Ja, da bestehe ich drauf. Seit Jahren warte ich drauf.
Ja.
Du hast endlich mal geguckt das mit deiner Frau.
Ich guck's alleine weiter.
Okay.
Ja, ich arbeite jetzt gerade vor. Und ach ja, ich muss noch eine Sache hinzufügen. Wir werden durch die Gamevasion werden wir leider eine Ausgabe pausieren müssen.
Mhm.
Das heißt, wir sehen uns nicht in dem üblichen 2-Wochen-Rhythmus wieder, sondern wahrscheinlich erst am 1. September. Aber wenn alles gut geht, mit einem Spezial zu Mr. Robot. In diesem Sinne, vielen Dank, Donny.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Euch vielen Dank da draußen.
Ciao,
und,
Leute.
Bleibt gesund, schaut Rocket Beans und unsere Sachen. Tschüss. Bis spätestens Donnerstag, hoffentlich.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/badabinge.